Anina, bei dem Fall, den wir heute besprechen, bist du nicht im Gerichtssaal gewesen. Das ist kein Wunder. Weder du noch ich sind nämlich auf der Welt gewesen, wo der Gerichtsfall stattgefunden hat. Wie ist es, über einen Fall zu schreiben, der so lang her ist?
Das ist sicher anders als ein Fall, wo man im Gerichtssaal sein kann und ein bisschen mitbekommt, wie die Stimmung ist, mit den Leuten vielleicht noch reden kann. Weil es ist eher eine Art historische Forschung. Also man ist zurückgeworfen eigentlich auf die Dokumente, die es aus dieser Zeit gibt. Und ja, das ist ziemlich anders.
Das ist anders. Anders ist auch, dass wir heute einen Gerichtsfall besprechen, der schon sehr lang her ist, der so alt ist wie keiner vor ihm in diesem Podcast. Der Fall hat vor ziemlich genau 90 Jahren stattgefunden. Wir machen also heute einen Ausflug in die Geschichte, in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Kommt mit! Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Mein Name ist Basil Koller und mir gegenüber ist die Gerichtsreporterin Anina Ritscher. Schön bist du da, Anina.
Freut mich auch.
Ich habe gesagt, wir gehen 90 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1936. In Deutschland sind seit 3 Jahren die Nazis an der Macht und für die Jüdinnen und Juden im Land wird die Lage immer schwieriger. Und es gibt auch immer mehr von ihnen, die Deutschland verlassen. Und einer von denen, die Deutschland verlassen, ist der Beschuldigte im heutigen Fall. Anina, kannst du mir ein bisschen erzählen, wer ist das?
Das ist der David Frankfurter. Er ist geboren in dem damaligen Österreich-Ungarn als Teil von einer deutschsprachigen Minderheit. Jetzt wäre das Kroatien. Und er ist dann aber irgendwann auf Deutschland ausgewandert, hat dort auch studiert, ein paar Jahre. Und es ist dann aber so schlimm geworden, dort die Situation, eben nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind, dass er dann auf Bern gezügelt ist. Er ist dann im Langgasquartier in Bern, hat er sich eingerichtet und sein Studium dort fortgeführt.
Er ist auf Bern gegangen studieren. Was studiert er denn dort?
Medizin hat er studiert.
Machen wir das doch noch ein bisschen konkreter. Wir sind im Jahr 1936. In Deutschland gehen die Nazis immer stärker gegen Jüdinnen und Juden vor. Was muss man, wenn man jetzt Jüdin oder Jüdisch in Deutschland lebt, was muss man da erdulden?
Die Gesellschaft und Politik ist zu dem Zeitpunkt schon sehr stark auf das Parteiprogramm von der NSDAP ausgerichtet. Es haben auch zu dem Zeitpunkt schon die sogenannten Blutschutzgesetze gegolten, wo zum Beispiel gesagt haben, Juden und Nicht-Juden dürfen nicht heiraten. Und es hat auch schon Konzentrationslager gegeben in dieser Zeit. Was es noch nicht gegeben hat, sind so die Vernichtungslager, die dann erst später aufgekommen sind. Aber es ist sicher schon eine sehr stark antisemitische Gesetzgebung und auch Stimmung gewesen. Also es hat auch immer wieder Übergriffe gegeben auf der Strasse. Mobs und verschiedene Organisationen haben sich auch immer wieder antisemitisch geäussert. Die Juden sind auch ausgeschlossen worden aus Ämtern, aus Positionen an Universitäten und auch aus verschiedenen Berufen.
Ist das in der Schweiz ein Thema gewesen zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, man hat das sicher können wissen, wenn man das hat wollen. Das beweist dann eben auch die Verhandlung, auf das können wir dann später noch zu sprechen, was in dieser Verhandlung schon thematisiert worden ist. Also man hat das gewusst. Aber es ist sicher in der Breite der Gesellschaft noch nicht so ein grosses Thema gewesen, 1936.
Der David Frankfurter lebt in der Schweiz. Auch um eben Deutschland und dem Naziregime zu entkommen, geht es mit der Schweiz dann besser?
Auf eine Art findet er die Schweiz toll. Also er hat irgendwie ein positives Bild von der Schweiz. Er beschreibt auch, dass die Leute zugewandt sind und so. Gleichzeitig sagt er auch immer, die Leute in der Schweiz sagen so ein bisschen, würden nicht so richtig mitbekommen oder mitverfolgen, was in Deutschland passiert. Er hat das Gefühl, er kann sich nicht so austauschen. Und das belastet ihn auch. Und er ist wirklich sehr empört über das Unrecht, das er aus der Zeitung mitbekommt oder auch über Bekannte in Deutschland. Und er hat eben auch immer mal wieder den Gedanken, dass man etwas müsste dagegen machen. Also er hat auch schon früher den Gedanken, man müsse doch vielleicht einfach mal einen von diesen Nazis erschiessen. Sogar schon in Deutschland. Also es gibt dann auch eine Szene, wo er dort sogar mal einen sehr hochrangigen Nazi sich überlegt, den zu erschiessen. Und genau, also das ist so ein Gedanke, der ihn immer mal wieder ein bisschen umtreibt.
Jetzt gibt es ja auch in der Schweiz Nazis. Es gibt sogenannte Landesgruppe in der Schweiz. Das ist eigentlich der offizielle Ableger von der NSDAP. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also die NSDAP hat schon seit Anfang der 30er Jahre, also so gar schon bevor sie eigentlich an die Macht gekommen sind, haben sie in verschiedenen Ländern Landesgruppen, wo eigentlich die Deutschen in diesen Ländern organisieren, auf Parteilinie bringt und auch Informationen sammeln. Also immer mehr wird es auch so ein bisschen Spionage-Vehikel, dass sie dann Informationen über das Land sammeln. Und in der Schweiz gibt es das eben auch. Und an der Spitze von dieser Landesgruppe in der Schweiz steht der Wilhelm Gustloff. Der lebt dort in Davos.
Und der Wilhelm Gustloff, was ist seine Rolle, seine Aufgabe?
Der ist also wirklich ein glühender Nationalsozialist. Er ist wirklich sehr überzeugt. Es gibt so eine überlieferte Aussage von ihm, wo er mal einem Bundesrat im Bundeshaus gesagt hat, wenn der Führer mir befiehlt, mich jetzt sofort aus dem Fenster in die Aare zu stürzen, dann würde ich das sofort machen. Also er ist wirklich da sehr begeistert. Und er leitet die Landesgruppe, das heisst, er ist wirklich der oberste Funktionär eigentlich von der Partei in der Schweiz. Es wird in dieser Zeit in der Schweiz immer mal wieder über den Gustloff berichtet, auch kritisch. Also es hat in dieser Zeit recht so eine Debatte darüber, ob der darf in der Schweiz sein, ob man den allenfalls müsste ausweisen. Und der Frankfurter wird durch diese Berichterstattung eigentlich auf ihn aufmerksam.
Der David Frankfurter hat ja, du hast schon gesagt, Gedanken auch, man könnte doch zum Beispiel so einen Nazi erschiessen. Und am 4. Februar 1936 setzt dann David Frankfurter seine Gedanken in Tat um. Er reist von Bern auf Davos zum Wilhelm Gustloff. Was passiert da?
Der Frankfurter kauft sich eine Waffe und reist dann auf Davos. Das ist so ein bisschen die Tage um die Tat herum, sind auch so ein bisschen schräg, weil er geht dann irgendwie noch zum Coiffeur und macht dann irgendwie noch so ein Gespräch mit einer Klinik dort, wo er sich erkundet, ob er dort vielleicht könnte später mal einen Job bekommen. Weiss aber eigentlich schon, was er jetzt vorhat. Aber das ist so ein bisschen, eben, das ist dann Teil vom Verfahren, herauszufinden, warum ist er dort gleich noch so unsicher gewesen. Verschiebt dann auch die Tat einmal. Er hat es eigentlich geplant auf den einen Tag, also ich glaube auf den 3. Februar, dann verschiebt er es doch auf den 4. und tut sich dort auch in einem Hotel einmieten, ist dann ein paar Tage dort. Und an dem 4. Februar, eben am Abend, geht er dann zum Haus von der Gustloffs, also er lebt dort mit seiner Frau, läutet dort, dann kommt die Frau, macht ihm auf und er sagt, ist der Wilhelm Gustloff da? Sie führt ihn ins Arbeitszimmer vom Gustloff und der Frankfurter sitzt im Vorzimmer, sozusagen von dem Arbeitszimmer und hört noch, wie der Gustloff im Nebenzimmer telefoniert. Das ist dann auch Teil vom Verfahren, was er dort gesagt hat. Das hat der Frankfurter dann im Nachhinein gesagt, er habe etwas Antisemitisches gesagt am Telefon und das hätte ihn quasi gerade noch wütiger gemacht. Er sieht dann auch in dem Wartezimmer so ein Bild vom Hitler und noch so einen Dolch, so einen SS-Dolch. Und das tut quasi die Wut ihm gerade noch mal aktivieren, sozusagen. Und dann kommt der Gustloff rein und er verschießt ihn eigentlich gerade mit 3 Schüssen. Und in der kürzesten Zeit stirbt dann der Gustloff. Auf das aber geht der Frankfurter raus, also stürmt so ein bisschen verwirrt irgendwie aus dem Haus wieder raus, irrt dann dort um das Haus im Schnee herum. Also es ist ein verschneiter Abend im Februar. Und eigentlich hat er bis zu dem Zeitpunkt immer den Plan gehabt, dass er sich dann auch gerade selber umbringt. Dann entscheidet sich der Frankfurter eben um. Man weiß nicht ganz genau, warum, aber er geht dann auf den Polizeiposten, stellt sich dort, sagt, ich bin das gewesen, der Gustloff umgebracht hat. Und er sagt dann eben den Satz, ich hasse die Nazis inbrünstig, weil ich Jude bin.
Der Kontext von dieser Tat, von diesem Fall, scheint mir schon noch wichtig. Im grossen Kontext sind Nazis Täter. Sie haben auf brutalste Art und Weise Jüdinnen und Juden verfolgt, vertrieben, interniert, ermordet. Millionen Jüdinnen und Juden werden Opfer vom Holocaust. Aber in dem Justizfall, den wir jetzt heute besprechen, ist es ja genau umgekehrt. Also auf der Anklagebank sitzt der Jude David Frankfurter und das Opfer ist ein Nazi. Was kann man denn heute darüber sagen, wie der Prozess am Kantonsgericht Graubünden abgelaufen ist?
Es hat in dieser Verhandlung 3 Positionen gegeben. Die erste ist die vom Amtskläger, also von der Staatsanwaltschaft. Die haben stark abgestellt auf ein psychiatrisches Gutachten, das sie haben machen lassen, wo zum Schluss kam, dass der Frankfurter eine Depression hat. Die haben das in einen Zusammenhang gestellt zu seiner Beziehung zu seinem Vater, wo irgendwie schwierig war. Und das Gutachten hat auch gesagt, er sei so gescheitert in seinem Leben, er habe sein Studium nicht anbekommen, er sei nur umgehängt und aus dieser Depression eigentlich habe er entschieden, sich selber umzubringen. Und der Gustloff ist in dieser Position oder in dieser Lesart ein Zufallsopfer gewesen. Also sie haben gesagt, der Frankfurter hat einfach dann noch irgendjemand anders umbringen und dann ist es halt der Gustloff gewesen. Und haben klar betont, dass das nichts zu tun hat mit dem, was in Deutschland passiert ist zu dieser Zeit. Die zweite Position war die von der Privatklägerschaft. Also das war der Anwalt von der Witwe von Gustloff, der auch eine Genugtuung wollte. Und noch von einem anderen Anwalt, den die Nazis extra aus Deutschland auch noch dort angeschickt haben. Die haben beide zwar gesagt, sie seien einverstanden mit dem Amtskläger, haben gleichzeitig aber gesagt, dass es schon politisch sei. Haben also eigentlich im zentralen Argument von der Staatsanwaltschaft ihnen dann doch widersprochen und gesagt, das sei eine Tat, die aus reinem politischem Hass erfolgt sei. Und sie haben ihre Plädoyers, also sie haben die Plädoyers auch noch genutzt dafür, um antisemitische Stereotype zu verbreiten. Also sie haben dann gesagt, der Frankfurter sei feig und schlau, was es in Anführungszeichen Symptom vieler seiner Rassebrüder sei. Also sie haben das wirklich noch mit einer eigentlich antisemitischen Hetzrede, kann man sagen, verbunden, ihres Plädoyer.
Und die dritte Position?
Die dritte Position war die von der Verteidigung vom Frankfurter. Das war der Eugen Kurti. Und er hat eben im Gegensatz zu der Amtsklägerschaft das in einen politischen Kontext gestellt, hat gesagt, die Situation in Deutschland sei für den Frankfurter enorm belastend gewesen. Er hat sehr darunter gelitten, mitzubekommen, was dort passiert. Und dass er eigentlich in einer Art Affekt gehandelt hat. Dass er nicht planmäßig gehandelt habe, sondern eigentlich in einem Zustand von ständiger Verwirrung von der Sinn, wo er eben zurückgeführt hat auf die Situation in Deutschland, die ihn so belastet hätte. Und dass er aber am Schluss, dass die Tat wirklich in dem Moment, wo der Tat affekthaft war und ausgelöst eigentlich vom Anblick von dem Arbeitszimmer von Gustloff, also mit dem SS-Ehrendolch und mit dem Porträt von Hitler und dann noch mit dem antisemitischen Telefonat.
Eugen Kurti stellt die Tat also auch in einen stark politischen Kontext. Jetzt ist ja die Wahl von Eugen Kurti als Anwalt selber auch in dem Sinne eine politische Frage. Und das denke ich mir noch wichtig, dass es eben gerade der Eugen Kurti ist, der David Frankfurter vertritt.
Genau, es hat dort nach der Tat eine grosse Unruhe gegeben innerhalb von der jüdischen Gemeinde und von der jüdischen Organisationen in der Schweiz. Man hat wirklich Angst gehabt, dass das könnte jetzt negativ auf einen zurückfallen. Also man hat Angst gehabt, dass das jetzt, dass die Erzählung eben von dem jüdischen Komplott, dass das einen irgendwie, dass das einem auf die Füße fällt. Und hat sich darum sehr von dieser Tat distanziert. Also man hat ja auch, also wirklich nichts zu tun gehabt mit dem. Das ist ein Einzeltäter gewesen. Und darum hat man auch im Frankfurter geraten, eigentlich, er sollte nicht einen jüdischen Anwalt und auch keinen linken Anwalt haben. Weil man eben Angst hatte, das könnte dann noch mehr sozusagen so wirken. Und der Kurti ist da irgendwie als gute Option dann so gehandelt worden. Er war ein bekannter Strafverteidiger und hat eben nicht den Eindruck erweckt, da irgendwie involviert zu sein in so einem Komplott.
Du beschreibst ja den Eugen Kurti als Mann mit weißem Bart und runder Brille, eben bekannter Strafverteidiger, der dann David Frankfurter vertritt. Und er ist in dem Sinne eine bewusst unpolitische Wahl, aber er stellt ja dann die Tat trotzdem auch in einen politischen Kontext. Wie passt das zusammen?
Also man hat ihn eben wirklich gewählt oder man hat irgendwie ihn Frankfurt als Verteidiger nahegelegt, eben weil er nicht den Eindruck irgendwie könnte erwecken, dass da eine grössere Organisation dahinter ist, dass das eben irgendwie abgesprochen ist oder dass da irgendeine Form von jüdischer Racheaktion dahinter steht, weil er weder Jude ist, noch links, noch irgendwie besonders aufgefallen ist mit antinazistischer irgendwie Aussagen oder so. Aber er will eben wirklich darauf hinzielen, dass der Frankfurter wegen Totschlag verurteilt wird und nicht wegen Mord. Und muss darum eigentlich erklären, warum das eine Affekthandlung war. Und das geht eben am besten, indem er darauf hinweist, wie die politische Situation damals war und wie fest das eben wirklich der Frankfurter belastet hat. Und der Amtskläger steht das eben immer wieder in Abrede. Also der sagt eigentlich immer, das ist doch nicht so schlimm für dich, du bist ja sowieso in der Schweiz, du bist ja sicher. Also das kann dich gar nicht so sehr belastet haben, dass du so eine Tat machst. Und sie tun es dann eben eher in die persönliche Beziehung zum Vater und die Depression und so in die Richtung eigentlich begründen.
Wir haben also die drei Positionen, Position von der Staatsanwaltschaft, von Privatkläger, Privatklägerin und von der Verteidigung. Was fordern die drei Positionen dann in Sachen Strafmass und Urteil?
Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord. Also sie sagen, das war wirklich eine geplante Tat gewesen. Das ist ein höheres Strafmass als Totschlag. Und die Verteidigung plädiert eben auf Totschlag und sagt, das war eher eine affekthafte Handlung gewesen, die entsprechend ein tieferes Strafmass hat.
Du hast es jetzt recht ausführlich beschrieben, der Prozess ist irgendwie auch hochpolitisch. Wir haben Nazis, die Vertreter an den Prozess schicken. Wir haben die jüdische Gemeinschaft, die Angst hat, dass der Fall irgendwie auf sie zurückfällt. Wir haben einen Strafverteidiger, der das dann auch ein Stück weit politisch begründet oder zu begründen versucht. Was sagt eigentlich der Fall darüber aus, wie die Schweiz zu dem Zeitpunkt mit dem Nationalsozialismus umgeht?
Schon vor dieser Tat hat es eine Debatte darüber gegeben. In Zeitungen ist viel darüber geschrieben worden, wie die Schweiz eigentlich mit dem Gustloff sollte umgehen. Es hat immer wieder die Forderung gegeben, der müsste doch eigentlich ausgewiesen werden. Man kann das doch nicht tolerieren, dass so ein Nazi da in der Schweiz einfach ist. Und nach der Tat hat Deutschland vor allem der Schweiz auch vorgeworfen, dass sie diese Debatte überhaupt zugelassen haben. Also es war sogar die Forderung gewesen, man müsse eigentlich die Presse viel stärker einschränken. Das darf nicht gefordert werden, dass so jemand ausgewiesen wird. Und man hat dann der Schweiz auch ein bisschen eine Mitschuld gegeben an dieser Tat. Also Deutschland hat der Schweiz eine Mitschuld gegeben an dieser Tat, hat gesagt, mit dieser quasi kritischen Debatte über den Gustloff habt ihr eigentlich die Tat angefacht und angeführt. Und letztlich ist das dann wirklich auch ein politischer Konflikt auf dieser Ebene gewesen, also zwischen der Schweiz und Deutschland.
Und umgekehrt kann man sich auch fragen, es ist ein Gerichtsprozess, die Justiz soll irgendwie politisch unabhängig sein. Ist das auch Thema geworden?
Das Gericht hat sich sehr bemüht um das, also hat wollen wirklich unabhängig bleiben, hat sich von dem nicht zu fest wollen unter Druck setzen lassen. Im Nachhinein hat es auch viel Berichterstattung darüber gegeben, so, ob das jetzt korrekt war, ist das Urteil. Und man kann so ein bisschen sagen, die eher bürgerlichen Medien haben gelobt, dass das Gericht so saubere Justiz angewendet hat, dass man sich da jetzt eben nicht hat politisch instrumentalisieren lassen. Und Linke haben eher kritisiert und haben gesagt, das Gericht hat sich da eigentlich den Nazis angebiedert, man hat ihnen zu viel Raum gegeben und man hat am Schluss mit dem Urteil ihnen eigentlich einen Gefallen da.
Das war in den 1930er Jahren. Debatte um den Fall an sich geht irgendwie bis heute weiter. Also es hat ja schon die Frage gegeben, sollen wir Frankfurter ein Denkmal setzen in Davos? Das hat man nicht gemacht. Also die Frage ist nach wie vor ungeklärt, wie die Schweiz eigentlich auf den David Frankfurter und seine Tat schaut, oder?
Ich würde sagen, die Geschichte ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Also es ist nicht so ein starkes, ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine allgemeine Erinnerungskultur um den Fall herum gibt. Oder dass das, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass das zum Beispiel in der Schule oder so je ein Thema war. Es hat aber ein paar Versuche gegeben, da so eine Gedenkstätte zu machen für den Frankfurter. Also zum eben sagen, das ist einer, der sich irgendwie gewehrt hat. Und die Bündner Regierung hat das immer abgelehnt. Und zwar mit dem Argument, das ich bemerkenswert finde, dass sie gesagt haben, das könnte ein Pilgerstätte für beide Seiten sein. Wobei ein bisschen unklar ist, was für Seiten genau gemeint sind. Aber genau, also man hat das immer abgelehnt, das irgendwie zu so einem Gedenkmoment zu machen, die Geschichte.
Gut. Gehen wir jetzt zurück ans Gericht, ans Kantonsgericht Graubünden, wo der Gerichtsprozess läuft. Der läuft mehrere Tage lang. Und am 14. Dezember 1936 wird das Urteil verkündet. Wie fällt das eigentlich aus?
Der David Frankfurter wird wegen Mord verurteilt, und zwar zu 18 Jahren Zuchthausstrafe und einem lebenslangen Landesverweis.
Das Gericht folgt damit eigentlich eher dem Amtskläger, oder?
Ja, zu 100% haben sie den Antrag vom Amtskläger und auch die Begründung vom Amtskläger übernommen.
Also auch die Strafe ist genau das, was er gefordert hat?
Ja, genau.
Das ist schon noch bemerkenswert, oder?
Ja, das ist sehr bemerkenswert. Also eben vor allem auch, weil sie die Begründung, sie haben wirklich am Schluss auch auf das abgestellt, dass der Frankfurter ja gar nicht so berührt war von dem, was in Deutschland passiert, dass das ein Zufallsopfer eigentlich ist, der Gustloff. Also sie haben es wirklich in den Kontext gestellt, dass er eigentlich depressiv war und sich selber wollte umbringen und der Gustloff einfach auch noch so ein bisschen mitgerissen hat, sozusagen.
Der David Frankfurter wird also verurteilt, muss ins Gefängnis. 1939 bis 1945 tobt dann der Zweite Weltkrieg, das wissen wir alle. Und ein paar Wochen nachdem Nazi-Deutschland kapituliert, dürfte David Frankfurter aus dem Gefängnis raus. Wie kommt es zu dem?
Der Frankfurter hat immer gehofft, eigentlich, dass der Fall nochmal aufgerollt wird. Also, weil er hat sehr fest das Gefühl gehabt, dass ihm nicht recht da worden ist in dieser Verhandlung. Er hat vor allem das Gefühl, er hat sich selber zu wenig können erklären. Er hat eigentlich zu wenig können aus seiner Perspektive erzählen, was ihn zu dieser Tat gebracht hat. Er hat wirklich auch wenig Redezeit gehabt überhaupt an dieser Verhandlung. Und er hat immer gehofft, dass es nochmal aufgerollt wird und er nochmal wirklich kann sagen, schaut, das ist das, was ich gemacht habe und das ist warum. Das ist aber nie passiert. Stattdessen hat dann sein Verteidiger 45, eben im März 1945, ein Begnadigungsgesuch eingereicht und das ist dann letztlich von der Regierung angenommen worden und auf das aber hat er das Gefängnis verlassen.
Hat das auch damit zu tun, was zwischen dieser Tat und 1945 passiert ist? Also man hat gewusst, Nazis haben die Juden nicht nur drangsaliert, sondern eben auch zu Millionen ermordet. Spielt das eine Rolle?
Einerseits ist gesagt worden, im Begnadigungsgesuch hat sein Verteidiger geschrieben, dass der Frankfurter unbewusst Ereignisse geahnt habe, die von den Nationalsozialisten schon geplant gewesen sind in dieser Zeit. Und dass aber auch die Tat jetzt nach 9 Jahren Gefängnis schon gesühnt ist. Also, und ich denke, dass für die Regierung wahrscheinlich das zweite Argument noch wichtiger gewesen ist, weil man jetzt auch wieder nicht hat wollen, dass es so politisch ist. Und genau, man hat dann dem stattgegeben.
Der David Frankfurter kommt also frei am 1. Juni 1945. Und was passiert ist zwischen ihnen, das hat auch Auswirkungen gehabt auf seine Familie. Und zwar ziemlich grosse.
Genau, der Frankfurter kommt dann aus dem Gefängnis und in der Zwischenzeit sind sein Vater, sein Schwager, seine Nichte und seine Neffen sind alle in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet worden. Nur ein Bruder und eine Schwester haben die Zeit überlebt.
Was macht David Frankfurter nachher?
Er wandert dann sehr kurz auf Abend, nämlich im September 1945 nach Palästina aus und schreibt dann kurz auf Abend auch seine Memoiren, in denen er eben nochmal seine Sicht auf das Verfahren darlegt und auf die Tat.
Was ist seine Sicht dann im Nachhinein?
Er hat sich eben wirklich gesehen als Widerstandskämpfer. Also er hat gesagt, ich habe das gemacht, weil ich wollte, die Schweiz vor, also das ist auch noch interessant, er hat gesagt, er wollte die Schweiz bewahren vom Nationalsozialismus, er wollte, dass die Schweiz sozusagen rein bleibt von dem und genau, hat das wirklich auch nochmal politisch begründet und nochmal versucht zu erklären, was die Zeit mit ihm persönlich gemacht hat und wie fest das eben ihn damals schon, also 1936 schon, bewegt hat und dass es eben überhaupt nicht so sei, dass er da aus einer persönlichen, depressiven oder irgendwie familiären Krise herausgehandelt habe.
Du sagst, er sieht sich so als Widerstandskämpfer, aber er bleibt eigentlich ein Einzelkämpfer, oder?
Ja, er ist ein Einzelkämpfer. Also er war nicht organisiert, nicht mit irgendwelchen anderen Leuten abgesprochen. Also das ist gut belegt, obwohl das eben die Nazis haben anders darstellen wollten. Also sie wollten das als Teil von einem Komplott darstellen, haben dann auch so teilweise so Beleg vorgelegt, um zu sagen, dass das eben eine organisierte Aktion war. Und das stimmt aber nicht. Es ist wirklich, also er hat das nur alleine gemacht.
Die Memoiren, die du erwähnt hast, die hast du auch da dabei im Studio. Sie heisst «Ich tötete einen Nazi», eben geschrieben von David Frankfurter. Kannst du das Buch empfehlen, dass man es liest?
Auf jeden Fall. Ich finde das sehr spannend, eben weil seine Sicht so lange eigentlich unbekannt geblieben ist, vor allem bei uns. Also seine Memoiren sind erschienen, aber auf Hebräisch. Und sie sind dann erst 2022 auf Deutsch übersetzt worden. Was ich auch wieder bemerkenswert finde, also dass man in der Schweiz sich für die Memoiren gar nicht so interessiert hat so lange, dass man die jetzt eben mal einen Versuch gestartet hätte, die zu übersetzen. Und das ist dann 2022 passiert und es hat dann auch eine Dissertation gegeben von einer Historikerin, wo sie sich eben genau mit seinem Selbstbild befasst hat.
Also eine Jahrzehnte spätere Übersetzung und eine Dissertation von einer Historikerin. Das klingt jetzt nicht danach, als wäre das in der Schweiz ein riesiges Thema gewesen.
Ja, ich habe den Eindruck, das ist wirklich eine Geschichte, die ziemlich verschütt gegangen ist. Also in dem Moment, wo er eigentlich die Schweiz verlassen hat, 1945, ist die Geschichte in Vergessenheit geraten. Es ist wirklich eine ziemlich, würde ich sagen, unbekannte Geschichte, wo man weder in der Schule darüber lernt, noch sonst irgendwo darüber informiert wird. Und ich glaube, auch das sagt doch noch einiges darüber aus, wie die Schweiz auch mit ihrer eigenen Geschichte umgeht oder was so eine Gedenkkultur in der Schweiz ist in Bezug auf die Zeit vor allem.
Du hast jetzt die Geschichte und auch vor allem den Prozessfall für die Republik erzählt, zuerst als Artikel, jetzt hier im Podcast. Normalerweise, wenn ihr den Podcast öfter hört, dann hört ihr Brigitte, die ausführlich davon erzählt, wie die Stimmung im Gerichtssaal war, welchen Menschen sie begegnet ist, wie sie mit denen interagiert hat. Jetzt ist der Fall so, dass es 90 Jahre her ist, die Gerichtsverhandlung. Wie gut kann man denn so einen Prozess nachvollziehen anhand von Prozessakten? Gibt es da auch Leerstellen, Lücken?
Also der Fall ist ziemlich gut dokumentiert. Es gibt ein Protokoll von der ganzen Verhandlung, das ist im Archiv. Es gibt sogar Bilder aus dem Gerichtssaal. Das ist zum Beispiel auch in heutiger, also heute sehr selten. Man kommt eigentlich fast nie Bilder in der Presse von der Verhandlung mit über. Das ist da anders gewesen, offenbar. Durch das kann man es ziemlich gut rekonstruieren. Es hat dann eben auch viel Gerichtsberichterstattung gegeben. Also ich habe dann auch Artikel aus dieser Zeit können lesen, so wie ist über das gedacht worden, wie ist über das geschrieben worden. Also ich würde sagen, es ist teilweise, zumindest was so wirklich Dokumente angeht, fast besser dokumentiert als Fälle heute. Also wir können ja heute kein Protokoll über von einer Verhandlung zum Beispiel. Ich glaube, die grosse Lehrstelle ist wirklich, dass man natürlich nicht dort ist. Man kann nicht mitverfolgen, wie die Stimmung dort war. Was jetzt in dem Fall natürlich einen grossen Teil eigentlich auch ausmacht, eben so wie reagieren Leute zum Beispiel auf die Ausführungen von Kurti, wo er da die ganzen Gewalttaten von den Nationalsozialisten aufzählt. Das können wir natürlich jetzt nicht mehr nachvollziehen oder uns nur vorstellen. Und jetzt spezifisch in dem Fall ist wirklich die grosse Lehrstelle, ist, dass der Frankfurter selber eben in der Verhandlung eigentlich nicht zu Wort gekommen ist. Also dass man sich das jetzt über seine Memoiren eigentlich muss nochmal auf einem anderen Weg erschliessen.
Und so ist ein historisches Puzzle aus Gerichtsakten, zeitgenössischen Berichten, den Memoiren vom Frankfurter. Und kann man das irgendwie doch auch zu einem stimmigen Gesamtbild zusammensetzen. Danke vielmals, Anina, dass du uns von diesem Fall erzählt hast. Das war es von der dritten Gewalt vom Justizpodcast der Republik. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. Wir sind erreichbar via Sprachnachricht an 079 507 6059. Die Nummer findet ihr auch im Episodenbeschreib. Oder ihr schreibt uns ein Mail an audio@republik.ch. Ich bin Basil Koller. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.